Ich bete noch einmal. Danke, lieber Vater im Himmel, dafür, dass du da bist, dass du hier bist, dass du uns nah bist. Ich danke dir dafür, dass das stimmt, was wir gesungen haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt auch wirklich erleben. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen. Es ist noch erstmal ein bisschen ungewohnt, dass das jetzt von hinten kommt hier gerade. Wir haben also probieren gerade ein Soundsystem aus, an das ich mich auch erstmal gewöhnen muss. So. Also falls ich mich irgendwann nervös umgucke, dann liegt es daran. Das doppelte Ich da hinter mir. Ein Satz habe ich mir fett gedruckt in meine Notizen hier, der lautet wie folgt: Christlicher Glaube ist teuer und sehr anstrengend. Christlicher Glaube ist teuer und sehr anstrengend. Gut, das war's. Oh nein, kein Protest. Also ein bisschen irgendwie hatte ich was gedacht. Ich dachte so, oh, darf er das sagen? Darf er das? Oder ist das nicht irgendwie falsch? Wir sagen natürlich, glaube ich, die meisten hätten so spontan, nein, das stimmt doch nicht. Und wir leben vielleicht, ja, wir tun so, also wir leben tatsächlich so. Und die Frage ist natürlich, was kostet der Glaube? Ist der Glaube tatsächlich eine Einschränkung in unserem Leben? Was kostet er? Kostet er mehr, als er mir bringt? Also ist das eine Rechnung, bei der ich eigentlich drauf zahle? Zum Beispiel Nächstenliebe, das ist ja so die christliche Tugend überhaupt, die kostet doch auch. Die kostet zumindest mal Zeit. Und dann muss man sich da vielleicht noch dreckig machen oder irgendwas. Also das kostet doch richtig etwas. Kosten tragen ist eine Last. Und die Frage ist, was steht für uns so im Vordergrund? Kosten? Oder vielleicht auch die Frage, bin ich überhaupt bereit, Kosten zu tragen? Manchmal kommt einem das so vor wie so ein Marathonlauf. Man läuft und läuft und ist tierisch anstrengend. Und ich bin ja schon einmal in meinem Leben Marathon vor vielen, vielen, wie war das, Jahrzehnten gelaufen. Und irgendwie kommt man nicht voran. Kilometer 26 kommt irgendwie 8 Mal so gefühlt. Es passiert nicht so richtig was. Und so kommt einem das vielleicht auch manchmal so im christlichen Glauben vor. Anstrengend. Und dann läuft man, kommt nicht vorwärts. Aber die Strecke muss ja gelaufen werden. Die muss hinter sich gebracht werden, sonst kann man nicht ins Ziel kommen. Und das Leben soll, wenn man das überträgt, nicht einfach nur hinter sich gebracht werden, sondern soll ja auch wirklich lebenswert gelebt werden. Ich kenne das vom Joggen. Wenn ich richtig gut drauf bin, dann lege ich schon mal eine Extra-Runde. Aber wenn ich nicht gut drauf bin, dann kenne ich alle Abkürzungen. Ist total bescheuert, mache ich aber tatsächlich. Dann denke ich, so die Wiese, die schenke ich mir jetzt, wo der Weg außenrum geht, da zack, rüber. Ich lüge mir ja selbst in die Tasche. Mache ich aber trotzdem. Da gehe ich immer volle Kompromisse ein und am Ende, wenn ich die Zeit vergleiche, da ist das vergessen. Oh, war doch nicht so schlecht heute, so nach dem Motto. Also das kann einem allerdings im Glauben, im christlichen Glauben auch schnell mal passieren, oder? Da hat man sich vielleicht sehr schnell mit irgendwelchen Niederlagen abgefunden, irgendwie passiert da nichts. Na gut, dann muss ich diese Niederlage integrieren in mein Leben und auch in meinen Glauben hinein. Oder mit irgendwelchen Kompromissen, Halbherzigkeiten und auch Freudlosigkeiten arrangiert. Ja, das gehört zu meinem Leben halt so dazu. So ist das eben. Und die Erwartungen an unseren großen Gott, gering bis nicht vorhanden. Deswegen brauchen wir immer wieder diesen Hinweis, es gibt etwas, wofür es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, zu laufen, zu leben. Und darum geht es heute auch in dem Predigttext, der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 24 bis 27. Und man könnte so überschreiben, es lohnt sich, ganze Sache zu machen. Okay, ich lese mal vor, ihr könnt hier mitlesen. Ihr wisst doch, im Stadion laufen alle Läufer schnell, aber nur einer gewinnt den Preis. Lauft wie der, der ihn gewinnt. Danke, ja. Alle Wettkämpfer üben im täglichen Leben Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Aber wir tun es für einen unvergänglichen Siegeskranz. So führt mein Wettlauf nicht ins Ungewisse und meine Fausthiebe gehen nicht in die Luft. Im Gegenteil, meine Schläge treffen meinen eigenen Körper und bringen ihn in meine Gewalt. Ich will nicht anderen etwas verkünden, bei dem ich selbst versage. Hört man diese Anstrengung schon so ein bisschen raus, oder? Finde ich. Also ich habe es jedenfalls rausgehört. Der christliche Glaube, ein Wettkampf, ein anstrengender Lauf, der nur durch Verzicht Erfolg überhaupt verspricht. Schläge gegen den eigenen Körper, Selbstkontrolle, bringt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, was Kritiker ja auch sehr oft äußern. Der Glaube ist teuer und sehr anstrengend. Und man muss sich natürlich fragen, wieso sollte irgendjemand anfangen damit, wenn das so ist? Aber der Reihe nach. Mein erster Punkt lautet, was sind die Kosten, die Einschränkungen des christlichen Glaubens? Ich habe das schon häufiger erlebt in der Gemeinde. In meiner Position merkt man das manchmal oder hört das von anderen. Das sind Leute, die arbeiten in der Gemeinde mit und man hat so den Eindruck, boah, das ist super. Die machen genau das, was die tun sollen und es macht ihnen Spaß und die machen richtig viel. Interessant ist, dass es Leute gibt, die machen genau das Gleiche. Und die stöhnen nur. Oh, ist das hart. Es ist auch ungerecht. Die anderen nix. Nur ich arbeite in der Gemeinde. So. Wir sagen vielleicht, nein, das ist nicht anstrengend, aber leben das hin und wieder zumindest schon. Ja. Das ist teuer und anstrengend. Ich habe mal die Spitze war eigentlich, dass mir mal jemand sagte, Herr, das betet sie immer, Herr, ich bitte dich, dass du mir das nimmst und dies nimmst, aber nicht meine Kinder. Und ich habe so gedacht, hä, wieso sollte Gott deine Kinder wegnehmen? Warum? Warum sollte man sie opfern? Naja, vielleicht, weil man Abraham im Kopf hat oder so. Der sollte seinen Sohn opfern, hat Gott ihm gesagt. Darf er das? Darf er das sagen? So? Kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte eigentlich. Aber wenn man sich überlegt, welche Rolle Abraham so im Geschehen Gottes mit den Menschen, welche Position er da eingenommen hat, da wollte er vielleicht so ganz sicher gehen, selbst das Wichtigste in deinem Leben, bist du bereit, das zu opfern? Für mich. Musste er ja auch nicht. Zum Glück, wusste er da aber noch nicht. Aber darauf jetzt zurückzuführen, dass Gott mit uns allen so umgeht, warum sollte er denn dann? Und wenn Gott etwas so Schweres von uns verlangt, dann doch sicherlich nur, weil dahinter eine große Aufgabe oder ein großes Geschenk steckt. Ich glaube, diese Vorstellung, dass Gott vor allem jemand ist, der uns irgendwie niederdrücken will und uns etwas nehmen möchte, liegt an einem völlig verkorksten Gottesbild, das uns irgendwie mitgegeben wurde. Es ist natürlich trotzdem schlimm. Überhaupt der Glaube und Gemeinde, das höre ich relativ häufig, das klingt immer so ein bisschen, anstrengend. Das klingt immer so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bin ich da ein bisschen empfindlich, das mag auch sein, so als wenn das eine Last wäre. Aber wir haben jetzt eben hier gesungen, es ist eine Freude und es ist all so schöne Sachen habt ihr gesungen hier. Ne? Das widerspricht dem ein bisschen. Aber warum hören wir dann in der Gemeinde so häufig, also nicht nur unseres ausgenommen, was bei anderen Gemeinden, und ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich brauche Zeit für mich, es gibt ja auch was Wichtigeres, man kann ja nicht nur in der Gemeinde irgendwie sein. Das, glaube ich, ist doch nur, solche Sätze kommen doch nur, wenn Gemeinde und Glaube schon zu einer Last geworden ist für mich. Das kommt doch nur, wenn ich selbst diese Sache für mich schon so einen grundsätzlichen Negativ-Touch-Charakter hat, dass ich gar nicht mehr anders denken kann. Kann der Willi da vorne überhaupt sagen, Gemeinde und Glaube so eng miteinander verbinden? Darf er das? Darf er das machen? Ja, ich glaube schon, in der Bibel wird an einer Stelle gesagt, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist. Ein tolles Bild, finde ich. Drückt ja auch eine ganz enge Liebesbeziehung aus. Und wenn man sagt, ich glaube an Christus, dann gehört man zu dieser Braut. Und von daher ist Teil der Gemeinde und von daher gehört Glaube und Gemeinde immer ganz eng zusammen. Aber warum ist das, hat das oft diesen Touch? Liegt das vielleicht daran, dass Menschen in der Gemeinde einfach an falschem Ort sind? Vielleicht gar nicht Kaffeedienst machen sollten, sondern lieber Kindergottesdienst oder irgendwas anderes? Ich habe das mal mit einer Person, die stand auch heute Morgen schon hier vorne, gesagt, die sagte, oh, ich habe das Gefühl, das ist genau der Platz, wo ich sein soll. Und das macht mir so einen Spaß. Und das ist echt viel, was da zu tun ist, habe ich so gedacht. Aber da merkt man, das ist der richtige Platz. Oder fehlt uns manchmal der richtige Blick auf die Dinge, dass wir denken, oh ja, keiner lobt mich, keiner sieht mich. Aber der Blick Gottes auf die Sache ist vielleicht ein anderer. Oder wenn ich zu Gott blicke, ich kann sagen, ich darf jetzt meine Gaben, die ich von Gott bekommen habe, hier zum Einsatz bringen. Und das tue ich zu Gottes Ehre und fertig. Also kann viele Faktoren haben. Nochmal zurück, was darf der Glaube kosten? 2 Stunden am Sonntagvormittag? Darf er vielleicht sogar eine Spende kosten? Hatten wir alles hier schon heute zur Möglichkeit. Ich will kein schlechtes Gewissen machen, aber wir beurteilen so viele Dinge nach dem Wert, die eine Sache hat. Was ist es uns wert? Menschen suchen schon so lange wie schon lange nicht, die Menschen suchen schon so stark wie schon lange nicht mehr, glaube ich, nach Sachen, die einen Mehrwert haben. Mehr als das, was man so normal haben, erwerben kann. Den man etwas opfern kann. Vielleicht sogar, den man sein ganzes Leben opfern kann. Paulus sagt, Läufer, die üben Verzicht. Nicht, weil diese Sachen, die sie lassen, irgendwie ganz böse sind, sondern weil diese Läufer eben ins Ziel wollen. Und wenn sie das wollen, dann schaden diese Dinge. Es geht eigentlich also nur um sie selbst. Selbst das härteste Training, das man durchführen möchte, wird nicht zu einem Erfolg führen, wenn man nicht auch an manchen Dingen verzichtet. Ich glaube, dieses Beispiel, was Paulus hier bringt, das passt in dem Punkt zu 100%. Im Training geht es um mich, ich muss mich auch kennenlernen, ich muss wissen, wer ich bin, muss meine Stärken und Schwächen kennen. Und dann sagt Paulus ja, dass wir das mit den Schlägen, habt ihr vielleicht, als ihr das gelesen habt, gedacht, boah, was ist das denn? Muss ich natürlich auch erstmal nachgucken. Zähmen steht in manchen Übersetzungen, aber wörtlich steht da, den Leib sich dienstbar machen. Es geht also nicht um Leibfeindlichkeit, sondern es geht einfach darum, dass wir auch das tun mit unserem Körper, was wir tun wollen, dass das zusammenpasst, dass es authentisch wird, zum eigenen Nutzen. Es geht um das Ziel, diesen Lauf zu laufen, und zwar diesen Lauf mit Christus zu laufen. Ich habe euch etwas vorbereitet, ihr sollt ja nicht nur hier so rumsitzen, sondern ich habe gedacht, wir machen mal so einen Trainingscheck. Habt ihr Lust, ja? Fitnesscheck, Trainingscheck. Wie sieht's aus mit dem Kampfgewicht? Das finde ich nach der Weihnachtszeit eine wichtige Frage. Wie sieht's aus mit dem Kampfgewicht? Was schleppen wir noch alles so mit, was uns unnötig schwer macht? Wenn ich mir Laufschuhe kaufe, dann muss ich immer sagen, für schwere Läufer bitte. Es ist nicht angenehm, aber es ist so. Was schleppen wir mit? Was schleppen wir mit, was uns das Leben unnötig schwer macht? Vielleicht so Altlasten. Vielleicht so manche Beziehung, die nicht geklärt ist. Dinge, die vielleicht mal ausgesprochen werden sollten. Kampfgewicht. Sind wir schnell genug für so einen Wettlauf? Sind wir schnell genug? Oder sind wir damit beschäftigt, den anderen immer was nachzutragen? Da kann man nicht sehr schnell sein, da laufen wir auf jeden Fall immer hinter ihnen, wenn man ihnen etwas nachträgt. Also auch da wieder unbedingt Klärung suchen. Und wie ist es mit unserer Ausrichtung? Also ganz schwierig, das habe ich auch schon ausprobiert, ist es zu laufen, wenn man nur nach hinten guckt. Schauen wir nur auf das, was war? Oder wie ist unsere Ausrichtung? Wo schauen wir hin, wenn wir unterwegs unseren Glauben leben wollen? Und mit dem Verzicht, Ich glaube, der Verzicht funktioniert nur dann, wenn man verzichtet. Und nicht, wenn man von allem nur ein bisschen mitnimmt. Weil ganz viel bisschen ist dann doch immer eine ganze Menge. Wenn wir nicht bereit sind, diesen Check durchzuführen und Dinge auch zu verändern, dann wird es nicht gehen. Dann werden wir nicht vorankommen und alles kommt uns unglaublich schwer und anstrengend vor. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist dafür, dass manche nicht diese Freiheit im Glauben erleben, im christlichen Glauben, von der die Bibel an manchen Stellen spricht. Weil wir uns das Leben unnötig schwer machen. Die Motivation versinkt. Im Hebräerbrief steht an einer Stelle, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Und lasst uns laufen. Das bringt es auf den Punkt, was ich eben ganz lange erzählt habe. Das Interessante ist ja, dass Paulus jetzt nicht so einen Lastenkatalog aufführt. Das müsst ihr lassen und das und das und das und das. Das lässt er völlig offen. Wir sind mündige Läufer, Christen. Das müssen wir schon selbst rausfinden, weil das auch so individuell ist. Manche Dinge sind für den einen großes Problem und für jemand anderes überhaupt nicht. Aber vielleicht ist das das Gewicht, was mich gerade drückt. Vielleicht sind es auch nur ganz viele kleine Dinge. Ordnung schaffen, aufräumen. Mein zweiter Punkt, der ist viel kürzer. Sind wir bereit, diese Kosten zu tragen? Ich bin ja manchmal in diesen großen Elektronikmärkten und da gibt es diese schönen Stände, wo ganz viele Handys, die aus der Ferne alle gleich aussehen übrigens, außer die bunten, die sehen alle gleich aus. Aber die neuesten, die kosten 5, 6, 7, 800 Euro. Und die Leute bezahlen das. Wir nicht, ne? Aber die anderen Leute bezahlen das. Und dann muss man sich fragen, Wahnsinn, wer bezahlt denn so viel Geld für so ein kleines Gerät? Und dann nutzt man im Durchschnitt, habe ich gelesen, 18% der Funktionen, die ein Handy bietet. 18%, immerhin. Wahrscheinlich würde es ein Gerät mit weniger Funktionen auch tun. Und warum wollen trotzdem die Leute trotzdem diese Geräte haben? Um es zu haben. Fertig. Um es zu haben. Was ist der Vorteil des Glaubens, der die Bereitschaft schenkt, tief in die Tasche zu greifen? Ich meine das jetzt nicht nur finanziell, das versteht ihr, ne? Tief in die Tasche zu greifen, das will ich auch. Koste es, was es wolle. Das will ich auch haben. Wie kann das passieren? Ich frage mich manchmal bei mir, wenn Menschen, die nicht an Christus glauben, mein Leben sehen, ob die sagen, boah, das will ich auch. Ich glaube, das passiert nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass Menschen bereit sind, für eine gute Sache Kosten zu tragen. Das glaube ich schon. Der Nutzen muss klar sein und dann guckt man sich erstmal die Gläubigen an vielleicht und denkt so, ja, könnte ich mir doch nicht vorstellen. Oder könnte ich mir vorstellen. Das ist eine Herausforderung für mich persönlich. Was sehen die denn? Was sehen die denn, wenn die mich angucken? Was sehen die denn von meinem Glauben, wenn die mich angucken und wenn ich nichts daran ändern will? Bei so einem Lauf, da ist ja ständig Bewegung. Da ändert sich die Landschaft, da ändert sich mein Zustand, meine Fitness. Alles ändert sich. Und das ist auch beim Leben als Christ eigentlich so, als Christin. Einmal ist jemand aus unserer Gemeinde ferngeblieben, gegangen in eine andere Gemeinde. Und die habe ich dann nochmal getroffen, da habe ich gefragt, warum, was ist da, ich habe gar nichts davon gewusst. Ihr wart einfach nicht mehr da. Und dann hat dieses Paar gesagt, ja, bei euch, da ist immer so viel Neues und das ist so anstrengend. Und da habe ich mich zuerst geärgert darüber, gebe ich zu. Aber jetzt freue ich mich eigentlich drüber. Weil wo Dinge in Veränderung sind, ist es auch mal ein bisschen anstrengender. Und wenn eine Gemeinde sich verändert, dann ist das eigentlich eine große Auszeichnung. Ich glaube, ich engagiere mich, weil ich das will und nicht, weil ich muss. Weil ich darf und nicht, weil ich muss. Das Leben ist zu gewinnen. Ein Leben in Fülle, in Vergebung, in Hoffnung. Ein Leben mit Unglaublichkeiten, wie zum Beispiel Gott wirkt. Und Gott ist dabei nicht nur irgendwie derjenige, der so ein Schiedsrichter dieses Laufs ist, sondern Gott ist der Trainer, der Physiotherapeut, der Mentaltrainer, ist ein Mitstreiter, ein Erfrischungs- Station und Gott ist sogar manchmal Doping für mich in meinem Leben. Und Paulus ruft uns eigentlich durch diesen Text zu, so verstehe ich das jetzt jedenfalls, erwartet etwas von Gott. Erwartet etwas von Gott, was ihr bisher noch gar nicht kennt. Erwartet etwas von Jesus, vom Heiligen Geist. Seid nicht so bescheiden. Versucht nicht, den Marathon hinter euch zu bringen, sondern in 3 Stunden. Das ist ambitioniert, ich weiß. Die Athleten, überlegt doch mal, die Athleten, die kriegen so einen albernen Siegeskranz oder eine Medaille. Und bis zum nächsten Wettkampf haben schon alle vergessen, wer da überhaupt gewonnen hat. Für uns in unserem Leben geht es um unser Leben. Es geht um unser Leben. Und wir sind Sieger, wenn wir zu Christus gehören, weil er der Herr über Leben und Tod ist. Wisst ihr das denn nicht? Was ist der Nutzen? Im Hauskreis habe ich das Thema auch schon mal ein bisschen predigtvorbereitend angesprochen und dann war die Frage auch da. Was ist denn der Nutzen? Das muss man ja sagen können. Was ist der Nutzen des Glaubens? Was sind die Schätze des Glaubens? Das hätte ich ja auch nicht besser. Ich habe nicht an eine Schatztruhe gedacht, aber das wäre eine gute Idee gewesen. Was sind die Schätze des Glaubens? Was ist das Ziel? Was tankt mich auf? Was bringt es mir? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, das ist eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt. Achso, ich darf ja nicht zu weit drüber. Also, da ist ein Mann, der sieht auf einem fremden Acker einen Schatz. Zufällig. Dann vergräbt er ihn wieder. Und dann geht er hin, oh, hier die Wiese da von dir, die würde ich gern kaufen. Warum? Oh, sieht schön aus. Und man denkt so, oh, diesen blöden Acker, na gut, dann sammelt er sein ganzes Geld, was er hat, und kauft diesen Acker. Und dann geht er erst hin und schaut sich genau an, was für ein Schatz das überhaupt ist. Er wollte ihn dann erstmal entdecken. Was sind die Schätze unseres Glaubens, die es zu entdecken gibt? Was sind die Schätze? Wo sagt man, also das ist ein Schatz meines Glaubens. Und wenn andere fragen, warum glaube ich, das ist der Grund. Das ist der Grund dafür, dass ich glaube. In einer kleinen Umfrage, die ich durchgeführt habe, war zum Beispiel ganz vorne mit dabei, ich bin als Christin angekommen. Ich habe das Gefühl, ich habe Frieden in meinem Herzen. Hört sich erstmal nicht so spektakulär ein, aber Leute, die so auf der Suche sind und vielleicht nicht genau wissen, wo, in welche Richtung geht denn mein Leben, da kann man schon nachvollziehen, dass das was ganz Gutes ist. Ich bin angekommen, ich habe Frieden. Ich muss nicht mehr alles tun, was man so tut. Ich muss manches nicht mehr. Und das meint, glaube ich, die Bibel auch mit christlicher Freiheit. Ich muss manches nicht mehr tun, weil ich zu Christus gehöre. Ich glaube, das ist schon ganz schön viel. Wenn ich zu Christus gehöre, kann ich erleben, wie er Dinge, die in meinem Leben nicht heil sind, nicht gesund sind, wie er sie heil macht, wie er mich gesunden lassen kann in mir. Heilung, ein ganz großes Thema. Ich persönlich favorisiere sehr, sehr stark den Punkt, dass ich aus der Vergebung von Gott leben kann. So oft in meinem Leben scheitere ich an dem, was ich selbst möchte, aber noch viel mehr an dem, was Gott sich von mir wünscht. Und das macht insofern nichts, dass ich zu Gott kommen kann und ihn um Vergebung bitten kann und dann bei ihm anfangen kann, als wäre nichts gewesen. Der ist nicht nachtragend, so wie ich, sondern ich kann mit ihm neu beginnen. Und am Donnerstag sagte jemand, ein Schatz ist es, dass er uns Hoffnung gibt. Hoffnung für jede Situation. Oder wie wir es bei dem Geburtstagsvers gehört haben, so ein Ausweg, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Ein Weg durch das Meer hindurch. In diesem Beispiel, das Jesus erzählt, da kommt der Mann ja zu seinem Acker. Aber erst nachdem er alles investiert hat, um den zu kaufen. Er musste erst alles verkaufen. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele an der Stelle. Wenn ein Läufer sich nicht konzentriert, nicht seine Kräfte bündelt, dann wird er das nicht ankommen, der wird sich nicht verlaufen oder so. Ist zum Beispiel bei einer anderen Sportart, beim Boxen. Wer sich da nicht konzentriert, der wird nicht nur nicht treffen, sondern der wird auch getroffen. Es ist also wichtig, sich zu sammeln, zu konzentrieren, seine Möglichkeiten zu konzentrieren. Paulus sagt, kämpft zielorientiert. Lauft nicht hirnlos eure Runden, lebt nicht gedankenlos eure Jahre. Das ist kein Trainingsplan. Unser Glaube hat mit Wissen und Gewissheit zu tun und mit Überlegung. Und das ist leicht zu sagen, ja, ich glaube, ja, weiß auch nicht, ist so. Aber Glaube ist keine Bewegungstherapie. Sondern nach dem Motto, ich muss ja an irgendwas glauben. Es geht darum, ein volles Leben mit Christus zu leben. Mit Christus jeden Tag zu leben, jeden Moment mit ihm zu teilen. Und auch darum, andere Menschen, jedenfalls bei Paulus klingt er immer durch, für andere Menschen für Christus zu begeistern. Seine Taktik ist immer, ich versuche immer, das nächste Ziel zu erreichen. Emil Zapotec, die älteren Semester unter uns werden ihn kennen, oder Sportbegeisterte. In den 60er Jahren war er mehrfacher Olympiasieger. Der hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wie schaffen Sie es denn, diesen toten Punkt zu überwinden, wenn man nicht mehr kann und auch nicht mehr will? Menschen, die ab und zu joggen, die kennen das, diesen Punkt. Bei manchen kommt er früher, bei manchen später. Wie schaffen Sie das, den zu überwinden? Und er sagt, ich laufe immer nur bis zur nächsten Kurve. Ich laufe immer nur bis zur nächsten Kurve. Ich laufe niemals weiter als bis zur nächsten Kurve. Tolle Antwort, habe ich gedacht. Manchmal geht es mir so, oh ja, ich sehe dann diesen ganzen Wust von Dingen, die ich als Christ vielleicht tun sollte und das wäre zu erfüllen und dann, und dabei geht es doch viel einfacher. Mach das, was dir vor den Füßen liegt. Ein Schritt nach dem anderen. Eine schöne Karte hat meine Frau bekommen. Eine schöne Karte. Ich hoffe, ich kriege es ganz zusammen. Ich habe heute den ganzen Tag Zeit, wollte endlich mal wieder das ganze Haus putzen. Und was ist? Ich habe keine Lust. Kann man alles einsetzen, finde ich. So, oh, jetzt wollte ich endlich mal wieder joggen, habe mir auch die neue Schuhe gekauft. Und was ist? Keine Lust. So. Also es geht um Motivation. Es geht darum, vielleicht auch manchmal das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich darf man nicht auf der einen Seite des Pferdes so runterfallen und sagen, oh, jetzt muss man sich anstrengen und ich muss die Dinge tun und für Gott unterwegs sein. Ja, das ist manchmal vielleicht so. Gut, wenn es dann auch richtig Spaß macht. Aber genauso wichtig, und das hat Jesus ja auch vorgelebt, wir brauchen auch Regenerationstage, Pflegetage. Oder in der Bibel steht dann Ruhe, vor Gott zur Ruhe kommen, zur Stille kommen, salben, waschen. Und am Ende, da redet Paulus, ihr könnt das auch alles vergessen, wenn ihr das nicht authentisch macht. Also man kann an dieser Stelle nicht so tun, als ob, oh, ich tue jetzt mal, als wenn ich so einen Marathon laufen würde. Tue ich mal so, ne? Und dann erzähle ich den Leuten, das muss schon zusammenpassen zu dem, das, was ich sage, muss zu dem passen, was ich tue. Wenn das nicht authentisch ist, wird sich niemand dafür begeistern lassen, jemals auch so zu glauben oder Christus nachzufolgen. Und auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, muss ich nicht verzweifeln, weil ich kein leuchtendes Vorbild bin in Glaubensdingen und das auch nicht von mir behaupten möchte. Aber wisst ihr, was mir absolut Hoffnung gibt? Das ist die Tatsache, dass ich gehöre zu Christus und Christus ist das Siegerteam. Die zu Christus gehören, das ist das Siegerteam. Mit dem ist alles möglich. Auch wenn ich das nicht immer so erlebe, es ist aber möglich, mit ihm zu gewinnen und auch so kleine Läufe, kleine Kämpfe zu gewinnen. Es geht um Glaubwürdigkeit und in dieser Bescheidenheit, in dieser Demut, aber auch mit diesem aufrechten Gang kann ich zu Christus kommen, weil ich zu ihm gehöre und so dann auch von ihm gestärkt weggehen. Ich wünsche uns, dass wir neu lernen, von Gott Großes zu erwarten und dass wir mutig in die Woche gehen, in unsere Runde, nächste Trainingswoche, mit dem Bewusstsein, Christus läuft vor mir, bereitet das vor, er ist hinter mir, schiebt mich manchmal an und er beschützt mich um mich herum. Und so gehe ich in die Woche und erlebe Christus in jedem Augenblick dieser nächsten Woche Und ich bin mir sicher, dass diese Woche uns gut tun wird. Ich bin nicht allein. Man muss auch nicht alleine Entscheidungen und alleine leben. Und wenn wir dann vielleicht spüren, ey, das macht ja Spaß, weil das tatsächlich stimmt, was ich doch eigentlich auch glaube, dann wird das auch immer andere begeistern. Nur was uns begeistert, begeistert auch andere. Und das wünsche ich uns sehr. Ich bete jetzt mal und dann kommt noch etwas Besonderes. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein begeisternder Gott bist und dass wir wirklich, wirklich das so ganz real erleben können, was es heißt, deinen Geist in uns zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass das die kommende Woche, die heute beginnt, dass das eine Woche wird, die so davon geprägt ist, dass deine Gemeinschaft in uns ganz groß wird und wichtig ist und dass wir ganz motiviert und begeistert werden von dir. Hilf uns, Dinge anzupacken in unserem Leben, die uns schon lange so hemmen. Und schenk uns Glaube und Mut, uns neu auf dich auszurichten und auf dich zu verlassen. Danke, dass so viel Potenzial von dir in uns liegt. Und ich möchte dich bitten, dass wir mehr als bei den Handys davon Gebrauch machen, mehr als 18%. Ich möchte dich bitten, dass wir das erleben, was es heißt, in deiner Fülle zu leben. Es gibt nichts, was dem Konkurrenz machen könnte, als ein Leben mit dir zu führen. Amen. Jetzt möchte ich zwei Personen euch vorstellen. Die sind nämlich neue Mitglieder unserer Gemeinde und die können bei der Gelegenheit, dachte ich, passt das ganz gut mal erzählen, warum sie denn glauben oder wie sie dazu gekommen sind.